Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Heute im Unternehmer Academy Podcast nochmal ein Interview, das wir auf der Leipziger Buchmesse am Stand des Mentoren Media Verlags geführt haben. Ein passendes Thema. Heute geht es um Führung und zwar ja um Bad Boss Breaking. Was genau dahinter steckt, das verrät uns Marc Kaffenberger in dem nächsten Gespräch. Unser Autor Marc Kaffenberger am Stand des Mentoren Media Verlags. Hallo.
Hallo, lieber Volker, lieber Thomas. Hi.
Und du bringst ein ganz tolles Thema mit. Das behandeln wir in einigen Büchern, aber du bringst eigentlich die Story mit, die jeder, der mal in einem Angestelltenverhältnis war, schon erlebt hat. Das ist der, sag ich mal, nennen wir es Führungsstil der 80er Jahre?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Der Führungsstil der 80er Jahre im Buch beschrieben mit einer Person, die immer wieder neue Geschichten erzählt, nämlich den Albert, den Bad Boss, die Alberts dieser Welt. Und darum geht es im Grunde auch vom Titel her, Bad Boss Breaking, die Alberts dieser Welt zu schlagen oder die Bad Bosses besser zu sein als die Alberts dieser Welt.
Gut, dass du es gleich sagst. Das ist also kein Buch für den Führungsstil der 80er Jahre, sondern wir wollen ihn wegkriegen.
Ganz genau so ist es, ja.
Und ich glaube, es gibt gute Gründe, das wegzubekommen, weil das ein Führungsstil war, der letztendlich nicht dafür sorgt, dass Menschen das Beste bringen, sondern letztendlich schalten sie irgendwann den Kopf aus.
Ja, genau. Und in den 80er Jahren war ja vor allem dieser autoritäre Führungsstil sehr markant, sehr prägnant mit all seinen Stärken und Schwächen. Auch da gab es sicherlich Themen, die gut waren, zum Beispiel in der kurzfristigen Produktion. Aber heute geht es um ganz andere Werte im Leben, um Authentizität, um wie geht man miteinander um, wie kann man als Team gewinnen und ein Unternehmen erfolgreich machen. Und das Buch zeigt so ein Stück weit den Wandel von damals aus den 80ern, erklärt auch die Führungsstile, die unterschiedlichen bis hin zu heute, wo man ja eher situativ die Führung leben muss und auch seine Werte aktiv mit einbringen muss und vor allem den Menschen zuhören. Das Thema Menschlichkeit spielt eine elementare Rolle.
Was ist denn besonders, ich weiß nicht, ich muss jetzt krank, ich weiß deinen Jahrgang jetzt gar nicht so genau.
79.
Das heißt, wieso hast du überhaupt noch den Führungsstil aus dieser Zeit mitbekommen?
Ja, weil der heute noch teilweise gelehrt wird. Also ich hatte, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre, wie in der Tat eine Führungskraft mit einem DIN A4 Leitsordner, also es sah aerodynamisch aus, damit das auch einen guten Flugmodus hat, nach Mitarbeitern geworfen hat. Das gibt's also auch heute noch, wo solche Themen immer noch Einzug halten. Und darum geht es ja genau, diese Themen deutlich besser zu machen.
Also eigentlich ein No-Go, ne? Das heißt,
ja,
ich werfe mit nichts nach Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also, und du hast jetzt gerade gesagt, Führungsstile. Das heißt, du beschreibst auch, welche Führungsstile es gibt. Ja. Und ich habe es auch schon so richtig rausgehört, die richtige Führungskraft wechselt auch zwischen verschiedenen Stilen.
Ja, ganz wichtig, denn man kann ja jetzt mal, um das kurz anzureißen, von autoritär, von früher, heute eher auch kooperativ. Und dazwischen gibt es ja noch viele andere, bis hin zu laissez-faire, wo man Mitarbeiter nach eigenem Ermessen auch ihren großen Spielraum lässt. Und alle Führungsstile haben ja je nach Mitarbeiter ihre Stärken und Schwächen. Und es gibt Mitarbeiter, die brauchen auch eher einen kooperativen Führungsstil. Es gibt aber auch andere, die brauchen sehr viel Freiraum, um ihre Kreativität richtig entfalten zu können. Und wenn man denen eine entsprechende Kompetenz mitgibt und Vertrauen mitgibt, dann bringen die Höchstleistungen. Und deshalb spricht man heute, spricht man heute davon, dass man diese Führungsstile alle kennen muss, vor allem auch anwenden muss, aber in der Situation den Menschen erkennt und weiß, was ihn durch eine hohe Motivation zu Höchstleistungen führt.
Wir haben in dieser Homeoffice-Zeit viele Dinge erlebt, also jeder, der eine Führungsverantwortung hat, dass auf einmal Dinge sich umdrehen. Das heißt, die Menschen, die vorher im Team perfekt funktioniert haben, eigentlich die Überperformer waren, auf einmal abgebaut haben. Und andere Menschen, die irgendwie so unscheinbar und klein und irgendwie gar nicht auffällig war, auf einmal zur Höchstleistung gekommen sind, weil sie auf einmal das Umfeld hatten. das sie gebraucht haben, weil sie vielleicht introvertiert waren oder Dinge, die man halt nicht gesehen hat.
Ja, genau. Das umschreibt das ja sehr schön, weil Führung, wenn Sie heute, also als Unternehmer, eine Führung digital über Video machen müssen, ist das eine ganz andere Art, miteinander umzugehen, als wenn man das in Präsenz miteinander macht. Man spürt den Gegenüber nicht, man sieht ihn nicht in 3D, man kann auch nicht genau Gestik, Mimik miteinander auseinandersetzen. Das läuft ja alles beim Bildschirm ab. Das ist eine ganz andere Art von Führung heute, aber genau das passiert. Denn Menschen, die für sich in der großen Freiheit auch arbeiten können, die fühlen sich im Homeoffice natürlich viel wohler. Die können vielleicht auch viel produktiver dort sein. Aber da geht es auch wieder darum, wie gehe ich mit den Menschen um.
Na, und dann sind wir bei dem Problem, ich mache ja Unterschiede dann vielleicht auch mit jedem.
Ja.
Und dann müssen wir auch wieder aufpassen, dass es nicht ungerecht aussieht.
Ja, auf der einen Seite schon, aber ungerecht ist ja auch eine Frage, wie ich die Dinge dann betrachte. Denn nicht jeder Mitarbeiter braucht die gleiche Unterstützung. Nicht jeder Mitarbeiter ist auf dem gleichen Stand von der Entwicklung, von der Erfahrung her. Und dann ist es selbstverständlich, dass man Unterschiede in der Mitarbeiterentwicklung mit begleitet und auch in einer unterschiedlichen Intensität das Ganze mit voranbringt.
Und Empathie kann man lernen, gell, Thomas? Wenn ich einfach mal, weil ich glaube, wenn wir den Thomas vor 30, 35 Jahren hier gehabt hätten, dann hätten wir den klassischen Führungsstil der 80er Jahre gehabt, oder?
Ja, das weiß ich nicht, ob das in den 80er Jahren klassisch war, aber ich kann mich an eine Szene erinnern. Ich habe immer gesagt, warum muss ich die loben, ja? Weil die kriegen ja Geld dafür, das ist ihr Job. Ja? Und dann war ich auf so einem tollen Seminar bei einem der besten Führungskräftetrainer, die es damals gab. Damals warst du noch nicht aktiv. Ja? Und dann hat er mir gesagt, du musst deine Mitarbeiter loben. Ich habe gesagt, warum? Die machen ihren Job. Okay, ich habe es irgendwann verstanden und dann bin ich zurückgekommen. Und dann saßen unsere Techniker da an der Werkstatt, ich bin da vorbei und habe geguckt. Und habe gesagt, ja, die programmieren halt und die machen das richtig. Ich habe dann gesagt, oh, das machst du aber toll. Dann dreht er sich um und sagt zu mir, ah, Göller war beim Seminar. Und dann habe ich gedacht, ich sage nicht, was ich gedacht habe. Aber ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, 1988 auch in der Industrie gearbeitet. Und da war es so, das war ein Unternehmen, ich sage jetzt ganz bewusst nicht den Namen, aber die haben 3-Schicht-Betrieb gehabt. Und in der Nachtschicht gab ganz wenig Führungskräfte. Also die Top-Führungskräfte waren nicht in der Nachtschicht. Es waren eigentlich nur so Art Vorarbeiter, die waren da, aber die Meister, die Abteilungsleiter, die Bereichsleiter, war niemand da. Und das Erschreckende war, ich war damals auch in der EDV, wir haben Statistiken gemacht über Produktivität. Und die Produktivität in der Nachtschicht war um Welten besser wie zu den Zeiten, als die Führungskräfte da waren. Ja? Und das war schon sehr erschreckend. Ja? Frage an dich. Wir lernen immer so von dir, was, wie gute Führung funktioniert, wie dynamisch das sein muss. Da habe ich gleich noch eine andere Frage. Aber haben wir denn eine Chance, diese typischen 80er-Jahre-Führungskräfte überhaupt noch zu bekehren? Oder müssen wir dafür sorgen, dass neue heranwachsen?
Ja, im Grunde ja beides. Also ich hole mal kurz ein bisschen aus. Denn was wir auch skizzieren ist, wo beginnt das Thema Führung sich bei einem auch wirklich festzusetzen. Das beginnt in der Schule. Und wir haben ein Schulsystem, was unheimlich noch veraltet ist. Es geht wirklich darum, zu gehorchen, Dinge auswendig zu lernen. Aber was total fehlt, ist anzuwenden, Kreativität auszuleben. Und da gibt es Länder, gerade wenn wir mal Richtung Schweden, Finnland gucken, die das wesentlich besser machen, weil die, ich mache mal ein kleines Beispiel, die gehen nicht her und haben dann Englisch als Unterrichtsfach, die haben nicht Deutsch, die haben Mathe, sondern die sagen, wir gehen jetzt dieses Jahr im Bereich Geschichte den Zweiten Weltkrieg durch und anhand dieses geschichtlichen Erlebnisses geht man her und macht einen Tag das Ganze auf Deutsch, den Kontext einen Tag später in Englisch und versuchen die mathematischen Themen aus dieser Zeit zu transportieren. Dann passieren nämlich auch Dinge, dass sich im Gehirn die Themen ganz anders miteinander vernetzen. Und das sorgt ja dafür, dass man dieses komplexe Denken, große Zusammenhänge irgendwo zu verstehen, auch später viel, viel besser leben kann. Das ist ja fundamental für jeden Unternehmer. Also in der Schule fängt das an. Deshalb hat auch Finnland mit die besten Führungskräfte in der ganzen Welt. Und also neben dem hervorragenden Schulsystem. Und wenn man heute schon sieht, bekehren war jetzt das andere Wort, was du gesagt hast, da wird es schwierig. Denn Menschen, die seit Jahrzehnten in diesem Thema wirklich, ich nenne es mal, gefangen sind, die sind zu bekehren relativ schwer. Und die sind ja auch in der Regel in ihrer Position schon lange drin. waren auch in den 80er Jahren erfolgreich damit, weil die Ergebnisse gestimmt haben. Aber der Mensch, der hinten dran steht, der wurde auch vergessen, sehr stark vergessen. Und das kriegen sie nur hin, indem sie immer wieder über diese Themen reden. Wir müssen mehr das Thema präsent machen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also was du sagst in der Schule zum Beispiel, das ist ja fantastisch. Es gibt in der Natur keine Physik oder Chemie oder Mathematik. Es gibt die Natur. Und um die Natur zu beschreiben, brauche ich Mathematik, Physik, Chemie, ja, und Biologie und so. Also das ist so eine Geschichte. Es erinnert mich, als ich mich in der frühen Phase mit einer Idee beschäftigt habe, Führung. Und dann musste ich, so wie du das Thema angegangen bist, an eine Interviewserie von der Financial Times denken. Die haben mal vor einigen Jahren die sogenannten Hidden Champions interviewt. Ja, also die Haribos dieser Welt, also den Harry, wie hieß er, ja, so in Bonn, und die Müllers dieser Welt, so, und den Weilands dieser Welt, die haben die interviewt. Und zwar immer mit standardisierten Fragen. Jeder von diesen, waren über 100 Menschen, die sie interviewt haben. Die Interviewserie, wer das sehen will, hieß die 101 Haudegen der deutschen Wirtschaft. Ja. Und dann eine der Fragen war, welchen Führungsstil bevorzugen Sie? Und von den 101 Haudegen haben keiner irgendeinen Führungsstil bevorzugt. Es kamen immer verrückte Antworten. Einer hat zum Beispiel gesagt, alles, was mit Management bei anfängt, ist Müll. Oder er hat gesagt, oder ein anderer hat gesagt, der beste Führungsstil ist Management by falling on my nose. Also es gab wunderbare Dinge. Was hältst du denn von diesen Management by Ideen?
Ja, nehmen wir mal das Beispiel, was Varo erklären. Management by Delegation. Ein ganz großer Klassiker. Also es wird immer viel delegiert und man kann sagen, ich habe ja so viel zu tun, ich muss aber heute noch früher weg, weil ich habe noch einen Abendtermin und lege mir dann die Füße im Garten hoch. Das ist ja auch so ein Thema aus den 80er Jahren, was man leider total oft gemerkt hat. Es kommt immer darauf an. Die Frage ist ja, wo bringen Menschen ihre größte Stärke? Und darum geht es hauptsächlich. Dieses Management by hat natürlich, wenn man das zu 100% umsetzt, immer negative Anteile. Das definitiv, würde ich unterstreichen. Aber es hat natürlich auch manchmal Themen, die wichtig sind, um eine Auslastung hinzubekommen. Und am Ende muss immer jemand entscheiden. Aber er muss das große Ganze wieder im Blick haben. Er muss die Menschen im Blick haben und deren Motive auch erfragen, damit sie dort, wo sie eingesetzt sind, auch die höchste Motivation bringen. Denn nur, wo Menschen am richtigen Platz sind, bringen sie halt den größten Erfolg.
Aber wenn du so diese variable Form der Führung präferierst, was wir übrigens auch tun, dann passieren Fehler. Wie geht man damit um? Also wie gibt man dem Mitarbeiter diesen Freiraum, Fehler machen zu dürfen?
Also Fehler ist ja ganz wichtig. Fehler sind ja Lernkurven. Und wenn wir heute keine Fehler machen dürfen, dann sind wir ganz falsch, weil dann haben wir auch selbst einen Zwang in uns drin. Das kann gar nicht funktionieren. Ein Fehler darf natürlich nie vorsätzlich und 10-mal passieren, das ist ja klar. Aber aus Fehlern auch mal abends zu reflektieren, sich auch mal hinzusetzen, sowohl als Mitarbeiter, aber vor allem als Führungskraft, um zu sagen, wie war der Tag, was war gut, was war schlecht. Und das Positive sehen, aber auch die anderen Themen reflektieren, was man ab morgen besser machen will. Das ist so wichtig. Also Fehlerkultur brauchen wir.
Ich glaube, dein Thema ist so angesagt wie noch nie zuvor, weil wir haben ja heute auch eine Generationenfrage. Jetzt haben wir hier so zwei noch irgendwie Boomer, die irgendwie sich auch viel durch Arbeit definieren. Unsere Mitarbeiterinnen, ja, man nennt es Work-Life-Balance, schauen ganz anders auf die Dinge. Das heißt, das ist dann irgendwann fertig und da ist die Arbeit bewusst fertig. Und deswegen müssen wir auch anders mit den Menschen umgehen, weil die völlig andere Erwartungshaltungen haben.
Mhm. Ja, Thema Work-Life-Balance ist unheimlich, also wenn wir da mal drauf schauen. Die Frage ist immer, wann wird etwas zu extrem und in welcher Branche sind wir unterwegs? Es ist unheimlich wichtig, dass wir eine gesunde Leistungskultur haben. Die war auch mit Sicherheit in den 80er Jahren total überzogen oder auch heute, sonst hätten wir nicht so viele Burnouts. Aber die andere Entwicklung ist ja, dass man von der 4-Tage-Woche vielleicht eher noch die 3-Tage-Woche möchte. Was dahinter steckt, ist ja immer die gleiche Diskussion. Der Kern ist, wann bringt mir das, was ich im Leben tue, für mich den sinnstiftend höchsten Wert? Für jede Person. Und wenn ich in meiner Arbeit durch das Miteinander, durch meine Vorgesetzten, durch das Ganze drumherum den Sinn so stark erkenne, dass ich sage, da gehe ich morgen gerne wieder hin, ich habe da echt Spaß bei,
Dann ist es halt auch keine Arbeit, wenn man es ganz genau nimmt. Ja.
Dann ist es also zumindest kein negativer Stress, dann ist es positiver Stress. Man redet dann von Eustress und die ganzen Themen, aber das sind Dinge, die ja positiv das Leben beflügeln.
Dann lass uns gemeinsam dafür sorgen, dass es besser wird, bessere Kulturen in die Unternehmen einzieht, dass die Empathie steigt. Ich denke, das ist so ein Schlüsselwort, dass wir wirklich schauen, was für einen Menschen haben wir da vor uns und entsprechend auch auf ihn individuell eingehen. Ja. Und jetzt noch als kleinen Abschluss, weil ich so lustig fand, wie hast du denn zu uns gefunden?
Ja, das war in der Tat spannend, weil man beschäftigt sich mit einem Thema und was mich bei solchen Büchern bisher immer gestört hat, ist, da kam extrem viel aus der Theorie. Und ich habe jetzt in den letzten 30 Jahren knapp, ich war Mitarbeiter lange Zeit, ich war Führungskraft von mittleres Management, ich war auch mal ganz an der Spitze und habe im Grunde alles miterlebt. In allen Formen, von allen Sichtweisen. Und das dann mal komplett irgendwo reinzubringen, dass man sagt, auf der einen Seite haben wir die theoretischen Grundlagen, aber auch die praktischen Beispiele. Und das war mir einfach wichtig. Sondern habe ich überlegt, welcher Verlag, mit wem kann man denn da mal ins Gespräch kommen? Naja, dann haben wir geschrieben, also ich habe die Mail landete bei dir damals. Also das Erste war, innerhalb von einem Tag hatte ich einen Rückruf. Das fand ich super. Und wir haben uns ausgetauscht am Telefon, jetzt mal ohne Zeitlimit. Wir haben es nicht überstrapaziert, aber auf dem Kern so die wichtigsten Dinge. Und das andere war, und das fand ich ganz cool, ihr habt Badesalz unter Vertrag. Und ich bin ein gebürtiger Hesse. Ich mag Badesalz. Dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja mal cool, weil da musst du sprachlich auch dich nicht groß verändern.
Nicht verstellen. Du Nein. darfst drehen, wie du willst. Ich fand es lustig, es hat mich gerade gefreut, weil wir sind auch froh, dass wir die beiden an Bord haben und danke, dass du bei uns bist. Wir sind heute, Thomas, du bist immer derjenige, der weiß, wann wir noch wo sind, weil der Marc ist nochmal heute um 16 Uhr haben wir nochmal eine Veranstaltung hier in der Halle 5 mit dir und da freuen wir uns drauf. Und wer jetzt Fragen hat an den Autor, der darf gerne näher treten und das im 1:1 Gespräch gerne mit ihm besprechen. Und genau, Bücher gibt es natürlich auch. Danke dir.
Vielen Dank, Volker.
Und am Ende der Podcast-Episode bleibt mir immer nur eines übrig. Unseren Standardschlusssatz: Bleiben Sie mutig.
Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Werbung. Erfolg ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis von Handeln. In Denkbuch Erfolg, das Handeln, zeigt Thomas Kapp, wie Sie Ihre Träume verwirklichen können. Der Schlüssel? Konkrete Schritte, die den Unterschied machen. Von Motivation und mentaler Stärke bis hin zu Zeitmanagement und Stressbewältigung. Lassen Sie sich inspirieren, aktiv zu denken und Ihr Bewusstsein zu erweitern. Erschaffen Sie die Fundamente Ihres Erfolgs und gehen Sie Ihren eigenen Weg. Thomas Kapp, Denkbuch Erfolg, Band 3. Das Handeln.